Wenn wir einverstanden sind, dann würde ich zunächst nochmal heute einen Schritt zurück machen in die Periode, über die wir gesprochen haben, ehe wir hier mit Projekt 1 angefangen haben. Das war eine Betrachtung von sozusagen Vorstufen, Vorübungen, Vorarbeiten zu algorithmischer Komposition, wobei allerlei kompositionstechnische Verfahren erörtert wurden, die sich algorithmisieren lassen und insofern als Vorstufen zur algorithmischen Komposition gelten können. Ich möchte nochmal hervorheben, dass für mich beim Begriff algorithmische Komposition der Akzent auf Komposition liegt. Nicht auf algorithmisch, das ist bloß das Adjektiv. Das heißt, wenn jemand eine Klänge hat und auf der anderen Seite mit Pro Tools diese Klänge zusammenschiebt, dann sind zwar überall Algorithmen vorgekommen, aber ich würde das keine algorithmische Komposition nennen, weil das Algorithmische dabei nicht der Komposition bedeuten hat, sondern eben dem zeitlichen Arrangement bzw. der Herstellung von Klängen. Nun bin ich der Letzte, der behauptet, dass das Herstellen von Klängen kein kompositorischer Akt ist. Im Gegenteil, komme ich aus einer Generation, aus den 50er Jahren der elektronischen Musik, wo gerade das Hauptziel war, auch die Klänge noch zu komponieren, so wurde das damals ausgedrückt. Aber dennoch ist die Frage, inwieweit das sich tatsächlich zusammenbringen lässt, dass also sozusagen die Komposition des Klanges gleichzeitig in die Komposition auch eines Musikwerkes einmündet. Da ist eine ganze Zone dazwischen, auf die ich jetzt weiter im Einzelnen nicht einzugehen brauche. Ich erwähne das auch nur, um nochmal den Nachdruck darauf zu legen, dass es hier tatsächlich um kompositorische Verfahren geht und die Frage, wie weit kompositorische Verfahren zugänglich sind, der Formalisierung, der formalen Beschreibung in einer Form, dass selbst ein sinnloser, ein wesenloser Apparat wie ein Computer das ist, die Komposition übernehmen kann, weil der Komponist an dessen Stelle, anstelle des Computers, eigentlich in dem Augenblick auch nichts anderes gemacht hätte. Wobei die Frage ist, die mich auch immer sehr beschäftigt hat, der Komponist führt ja nicht nur einen Plan aus, den er meinetwegen formalisieren könnte, oder er richtet sich nur nach Regeln, die aus der Musikgeschichte oder von seinem Lehrer auf ihn gekommen sind oder die er sich selbst ausgedacht hat, möglicherweise neue Regeln für jedes einzelne Stück, sondern er betätigt gleichzeitig auch seine Fantasie beim Komponieren. Das heißt, eine Fantasie, die ihm erlaubt, jederzeit von Regeln abzuweichen oder mindestens innerhalb gewisser Regelrahmen sich frei zu bewegen. Inwieweit kann der Computer hat diese Art von Fantasie nicht? Man könnte sich Algorithmen vorstellen, die diese Fantasie sozusagen ersetzen, also eine fantastische Funktion erfüllen. Mir scheint das schwierig zu sein, weil es sehr personsgebunden ist und man ja gerade versucht, mit Computeralgorithmen das Überpersönliche, das Allgemeine, das Objektive zu erreichen und zu beschreiben. Dann kommt also statt dieser Fantasie der berühmte Zufall zur Sprache. Die Frage ist also, wie weit Zufallsoperationen diese Fantasieleistung das Abweichen, das Unvorhergesehene ersetzen können. Meine Antwort darauf ist, jedenfalls soweit ich das so im Augenblick übersehe, man weiß ja nie, ob man nicht bei näherem Nachdenken noch zu anderen Schlüssen kommt, soweit ich das eben übersehe, würde ich sagen, es hängt davon ab, wie der kompositorische Akt formuliert und formalisiert ist. Ich kann mir Momente vorstellen, wo eine Zufallsentscheidung tatsächlich außerordentlich dicht in die Nähe einer Entscheidung der freien Fantasie kommt. Wobei das Wort frei bei Fantasie natürlich wieder ein Häkchen gesetzt werden muss, denn wie frei die Fantasie beim Komponieren ist, das weiß ich nicht. Ein Komponist, der erlaubt sich von vieles, aber er verbietet sich auch vieles. Bei Adorno gibt es irgendwo den Satz, dass Stil der Verzicht auf lockende Kunstmittel sei. Naja, das ist so etwas, was hier auch da zur Sprache kommt. Man kann nicht einfach machen, was man will, dann kommt eine wild gewordene Fantasie dabei heraus, aber keine Komposition, die einigen Anspruch auf diesen Begriff erheben kann. Also, dieses etwas fragliche Feld zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Regel und Abweichung, zwischen einem festgesetzten Rahmen und der Freiheit, innerhalb dieses Rahmens umherzugehen und zu wirtschaften, das ist eine Frage, die wahrscheinlich mit jedem Algorithmus, den man zum Komponieren schreibt, aufs Neue aufgeworfen und beantwortet werden muss. Eine Frage auch, die sich von Stück zu Stück wieder auf andere Weise stellt und natürlich auch von Komponist zu Komponist. Also in diesem ganz allgemeinen Rahmen wollte ich heute fortfahren und noch eine andere Komposition eben besprechen, weil ich meine, dass auch sie kleine Bausteine liefern kann zu dem, was wir ganz allgemein algorithmische Komposition nennen. Jetzt werde ich dafür ein paar Blätter verteilen, die ich jetzt schon vorbereitet habe, wo ich finde. Es handelt sich nochmals um eine elektronische Komposition, also wenn Sie so wollen, vor Computerzeitalter, wo so etwas nicht mit Computer gemacht werden können. So, wir gucken uns das eben an. Dieses Stück heißt Terminus. Wir haben vor einiger Zeit die Komposition Essay besprochen und ich habe bei der Gelegenheit, glaube ich, erzählt, dass der Begriff andeuten sollte für mich damals, dass es ein Versuch sei, die maschinellen Mittel des elektronischen Studios weitmöglichst in den Dienst der Komposition, also der nicht nur Klang, sondern auch der Strukturkomposition zu stellen. Denn ich sah nicht ein, dass man sich mit Maschinen umgibt, von den Maschinen das Heil nicht der Welt, aber jedenfalls der elektronischen Musik erwartet, aber dann eigentlich im Angesicht dieser Maschinen mit der Schere steht und das Tonband in Stücke schneidet und wieder zusammenklebt. Es müsste ein sinnvollerer Gebrauch von Maschinen sein, müsste möglich sein, die mechanischen Prozesse, die sich beim musikalischen Komponieren auch immer ergeben, hier in diesem Falle von den vorhandenen Maschinen auch ausführen zu lassen. Bei mechanischen Prozessen können Sie so viel denken, wie Sie wollen. Die ganze Musikgeschichte ist eine einzige Fundgrube eigentlich für mechanische Prozesse. Von Kanon angefangen über Fugen und alle möglichen anderen musikalischen Formen. Wobei dasjenige, was einmal hingeschrieben worden ist, nicht so ohne weiteres vergessen werden kann, nicht ohne weiteres verschwinden kann, sondern weiter wirkt und den Fortgang der Sache mehr oder weniger bestimmt. Wenn Sie Kanon schreiben wollen, dann schreiben Sie 5 Töne hin, die schreiben Sie nochmal ab und dann suchen Sie sich die Fortsetzung der ersten Stimme aus, die dann dazu passt. Oder mit der Fuge ganz ähnlich. Und ich will gar nicht in Einzelheiten eingehen, jedenfalls derartige Dinge, die wollen gewisse Mechanik, oder ich denke an Sequenzen, sequenzierende harmonische Progressionen und dergleichen, wo eigentlich etwas in Gang gesetzt wird, was mehr oder weniger automatisch nach einer übereingekommenen Formel abläuft, ist etwas, was sehr häufig vorkommt. Ich will nicht sagen, dass es den Geist der Musik ausmacht oder die Musikgeschichte dazu ganz, ganz wesentlichen Teilen bestimmt hat. Aber wir würden uns in musikalischen Formen gar nicht auskennen. Wir würden nicht mit der Bereitschaft ein neues musikalisches Werk hören und im Geiste der Musik verstehen, die wir vorher schon kennengelernt haben, wenn es nicht solche Muster, solche Rahmen, solche Frameworks gäbe, die wir mit der Musik zusammen gelernt haben, die folgedessen jedem neuen Stück wiedererkennen, ja sogar das neue Stück möglicherweise daran messen, wie weit es sich solchen Konventionen fügt oder das Stück gerade deshalb bewundern, weil es solche Konventionen übersteigt. Das war Essay, also der Versuch. Terminus bedeutet demgemäß eine Endstation, weil ich beschlossen hatte, nicht mehr weiter in diese Richtung zu suchen, sondern dieses Kapitel sozusagen abzuschließen. Was Sie hier vor sich sehen, ist so eine Art von Stammbaum. Das fängt oben an, normalerweise schreibt man Stammbäume umgekehrt, aber da wir gewöhnt sind, von oben nach unten zu schreiben, habe ich das also auch von oben nach unten geschrieben. Es fängt mit einer Zentrale an. Das ist ja rausfotografiert irgendwo, das ist nicht so besonders schön, auch nicht besonders schön lesbar, aber ich werde Ihnen den Rest dazu erzählen. Es fängt an mit einem variablen Spektrum, dann darunter gibt es ein Kästchen Transposition, dann gibt es ein Kästchen, das soll Amplitudenmodulation bedeuten, dann sehen Sie, dass die Sache sich verteilt, in verschiedene Äste aufsplittert, insgesamt in 8 Etagen, wenn Sie so wollen, oder 8 Generationen. Es ist eine Klanggeneration, sie geht dann über 8 Generationen. Sie können das nehmen als Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, Kinder, Kindeskinder und dergleichen, weil diese untereinander liegenden Stufen der Klanggeneration tatsächlich voneinander abgeleitet sind, so wie das in der biologischen Generation auch der Fall ist. dieses variable Spektrum, ich kann das mal einfach jetzt, erst nochmal das Allgemeine. Sie sehen, dass es einen linken Komplex gibt. Alles, was von der Amplitudenmodulation in der Zeile 3 nach links abzweigt, das zerfällt dann nochmal in zwei Hauptäste und die beiden Hauptäste zerfallen jeweils noch in 3 bzw. 2 Unteräste. Und dann gibt es auf der rechten Seite auch einen Hauptast, der nochmal sich in 2 Nebenäste verteilt. Das erweckt den Eindruck, als ob die linke Seite eigentlich die Hauptsache darstellt, die nimmt viel mehr Platz ein als die rechte Seite. In Wirklichkeit ist es umgekehrt, alles das, was wir beim Anhören des Stückes hören und dem linken Teil zugeordnet ist, ist viel umfangreicher zeitlich als der rechte Teil. Es liegt daran, dass im rechten Teil gewisse Methoden der Verlangsamung angewendet sind, wodurch sich sehr viele längere Klangkomplexe ergeben. Aber dies nur nebenbei, das möchte ich jemanden verwundern, wenn er dieses Bild sieht und dann das Stück hört. Mit Ausgang von einem variablen Spektrum, das besteht aus 7 dissonierenden Sinustönen, jeder Sinuston dissoniert willkürlich auf und nieder, macht also so eine Art von unregelmäßiger Wellenbewegung zwischen 2 Frequenzgrenzen. Diese Frequenzgrenze, es war sogar noch 3 Zwischenfrequenzen insgesamt, hatte ich ein Ensemble von 5 Frequenzen, die stammen aus einem anderen Entwurf, das sollte ein anderes Stück werden. Ich habe total vergessen, was es war, ich habe noch keine Aufzeichnung mehr, aber nachdem ich das verworfen hatte, habe ich diese 5 Frequenzen jedenfalls noch auf dem Zettel behalten und dann hier benutzt, das einfach nur zur Genese oder zur Autobiografie. Wichtig ist das weiter nicht. Es gibt 5 solcher dissonierenden Vorgänge, die alle im gleichen Frequenzraum sind, sich also unaufhörlich überschneiden. Und von diesem Spektrum habe ich dann also, weiß ich wie viel, 1-2 Minuten oder so aufgenommen, mich dabei bemüht, die Veränderungsgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, mit der die Tonhöhe steigt oder fällt, unregelmäßig zu variieren. Auch dafür hatte ich mir Grenzen festgesetzt, nämlich eine Veränderungsgeschwindigkeit pro Oktav. So kann man das ja am besten ausdrücken. Glissando, wie viel Zeit brauche ich, um über eine Oktav zu kommen. Also sozusagen als Maß. Das sollte entweder sein minimal in einer Viertelsekunde oder maximal in 4 Sekunden. Fragen Sie mich nicht, ob ich das wirklich genau so pünktlich ausgeführt habe. Ich weise nur darauf hin. Solche Zahlen sind bereits der Anfang eines Algorithmus. Das kann man für ein Programm verwenden, das sind handfeste Zahlen, um die man Formeln herum machen kann, sodass das dann genau in dieser Weise ausgeführt wird. Also ich könnte mir für dieses Spektrum ohne weiteres einen kleinen Algorithmus vorstellen, den CSAR programmieren, da kommt genau so ein Spektrum heraus. Nun, damals geht das mit der Hand. Dann im nächsten Fall sehen Sie die Transposition. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wenn 2 Dinge untereinander stehen, tatsächlich das Resultat der oberen Aktion dann auch zum Ausgangspunkt der unteren Aktion wurde. Das heißt, nichts voneinander abgeleitet, sagen wir mal nebeneinander, von einem Zentralpunkt, was hier und dies und jenes, sondern es geht wirklich untereinander weg. Also das, was ich schon mal angedeutet habe, als serielle Transformation im Gegensatz zur Paralleltransformation, die wir hier übrigens auch an verschiedenen Stellen antreffen, überall da, wo der Pfeil nach rechts oder nach links geht. Transposition bedeutet in diesem Fall ganz einfach Oktavtranspositionen. Ich habe 1, 2 und 3 Oktaven nach unten transponiert und 1, 2 und 3 Oktaven nach oben transponiert. Das gibt also insgesamt einen echten Frequenzrahmen. Nur, dass eben das Spektrum, das fünftönige, einmal eine Oktave, das gibt ein Resultat. Dann dieses eine Oktav transmittiert nochmal eine Oktav unten, es gibt wieder ein Resultat. Und dann nochmal eine Oktav runter, gibt wieder ein Resultat. Das heißt, ich habe hinterher 7 Resultate, die sich dadurch unterscheiden, dass sie in 7 verschiedenen Frequenzräumen liegen und sich auch dadurch unterscheiden, dass sie in 7 verschiedene Geschwindigkeiten vor sich gehen. Und durch die Dehnung in der Zeit geht natürlich auch das Klang, wie es anders sprechen, langsamer. Diese 7 Klänge resultieren in der Zeile 2 aus der Transposition. Danach kommt die Aktion Amplitudenmodulation. Wir hatten damals dafür noch kein Gerät in dem alten Kölner Studio. Das wurde gemacht einfach mit einem Ringmodulator und einem Tiefstromgenerator, also der sehr tiefe Frequenzen hervorbringen kann, produzieren kann. Die Frequenzen lagen irgendwie so um, ich weiß nicht, zwischen 3 Hertz und 1/3 Hertz oder so, also jedenfalls
außerordentlich langsam, sodass ich durch die Amplitudenmodulation ein langsames Auf und Ab der Tonhöhe, was sage ich da, der Lautstärke ergibt. Aber nicht unregelmäßig, denn das macht der Tiefdruckgenerator hier nicht, sondern der macht ja einfach seine regelmäßige Schwingungsform. Also geht dieses Auf und Ab in der Lautstärke regelmäßig vor sich. Aber eben auch in mehreren verschiedenen Geschwindigkeiten. Ich weiß nicht, ob meine Unterlagen, müsste sie eigentlich haben, die sind so weit in die Teile gehen, dass ich das mitteilen kann. Diese Zahlen sind eine Versicherung für unsere Betrachtung oder sagen wir mal zur Beschreibung des Stückes nicht so wichtig. Interessant ist eben nur, wie weit dabei algorithmisierbare Elemente vorkommen. Ja, die Transposition ist tatsächlich bis zu drei Oktaven nach oben und nach unten. Und die Amplitudenmodulation sehe ich hier, wurde dreimal ausgeführt, dreimal so war es. Das heißt, jedes der sieben Oktavtranspositionen bis zu drei Oktaven, jede dieser Transpositionen wurde dreimal Amplitude moduliert in einer regelmäßigen Sinusfrequenz. Und zwar einmal ein Drittel Hertz, einmal genau ein Hertz und einmal vier Hertz. Sie können sich vorstellen, wenn man diese drei dann wieder übereinander kopiert, dass dann unregelmäßige Vorgänge vorkommen, denn die verhalten sich ja dann in 4 zu 1 zu einem Drittel. Das heißt, es dauert eine Weile, bis sie wieder zu einem Einstand kommen, also bis sie alle wieder in der gleichen Phasenlage sind. Das war die Transposition, die wir hier in der Zeile 3 sehen. Dann gehen wir mal, das heißt, ich habe 7 Transpositionsresultate, je 3 Amplitudenmodulationen, das sind 7 mal 3 gleich 21. Ich habe 21 Klänge. In dieser dritten Zeile habe ich 21 Klänge, aus diesen 21 Klängen habe ich ein kleines Stück komponiert. Ein kleines Stück, was hier nicht drin steht. Dieser Akt ist hier überschlagen, weil er nicht im strikten Sinne die Klangproduktion, die Maschinenproduktion betrifft, sondern etwas, was man nur mit der Hand machen kann. Das heißt, ich habe mir eine kleine Partitur komponiert für 21 Klänge, jedem Klang eine bestimmte Dauer gegeben, einen bestimmten Einsatzpunkt gegeben und aufgrund dessen, was dabei herauskam, diese Klänge miteinander synchronisiert, sodass ein kleines Stückchen Musik herauskommt, was aus genau 21 Klängen besteht. Sie können das mehr oder weniger im Stück hinterher sogar hören. Das war eigentlich die Injektion des Komponisten, weil ich keine Möglichkeit sah, ein Stück ganz und gar nur aus Maschinenoperationen zu machen, weil sie vor allem, weil sie alle regelmäßig sind. Man kriegt die Unregelmäßigkeit, man kriegt keine Rhythmik rein. Ich meine, nicht mit dem Ensemble von Apparaten damals im Studio, also in den 50er Jahren. Nämlich mit den Spannungssteuerstudios oder wo man allerlei Klangquellen demodulieren und daraus dann Steuersignale machen kann, dann liegt die Sache natürlich völlig anders. Dies ist also noch wirklich das klassische Studio mit den wenigen Mitteln, die es damals gab. Wenn wir jetzt in den linken Ast hineingehen, dann steht da als erstes oben Synchronisation und das soll heißen, oh, entschuldigen Sie, ich habe mich jetzt eben wirklich groß ganz sogar geirrt. Das ist tatsächlich der kompositorische Akt, der steht da doch drin. Und Sie sehen auch, dass er begleitet wird von 4 Ziffern, die da drüber geschrieben sind. Und diese 4 Ziffern sollen andeuten, dass es 4 verschiedene Synchronisationen gegeben hat. Das heißt, ich habe eigentlich 4 kleine Stücke aus den E21 Klängen komponiert. Die Ziffern 18, 13, 17 haben dann eine Bedeutung, auf die ich dann etwas später noch zu sprechen komme. Wir sehen da so einen angedeuteten, gestrichelten Pfeil, der nach rechts weist, wo wieder so ein Kästchen ist mit Synchronisation. Das hat dann die entsprechende Bedeutung für den rechten Ast. Das heißt, ich komme aus der Zeile 4, also D4, der Kreuzpunkt D4, wo Synchronisation steht, komme ich heraus mit 4 kleinen Tonbändern, die sehr eng miteinander verwandt sind. Sie beruhen in jedem Fall auf denselben 21 Klängen oder sind ganz wirklich aus denselben 21 Klängen zusammengestellt, nur sind die Klänge etwas anders angeordnet. So, wenn wir jetzt runtergehen, sehen wir Transformation. Das ist dann also in D5. Nach Transformation kommt wieder Amplitudenmodulation, das ist D6 und von da ab in D7 und danach teile ich das nochmal. Das soll heißen, ich habe eine solche Synchronisation aus D4 genommen und transformiert. Diese Transformation hatte hier, Entschuldigung, muss ich es eben hier aussuchen. Wo habe ich das hier? E3, das ist D4. Synchronisation, dann kommt D5. Das liegt ja alles in einer neuen Problem, als ich gesagt hatte. D5. Das, und zwar als Transformation wurde hier ein Prozess benutzt, den wir im Studio nannten Zerhackung. Wir hatten einen Zerhacker, das ist also ein Generator, Impulsmodulator, Impulsgenerator, der immer so ein Stückchen raushackt und dann ein ebenso großes Stückchen oder manchmal auch genau so großes Stückchen nicht heraushackt, sodass man also eine Folge bekommt von lauter kleinen Klangstückchen, getrennt durch Pause. Dabei habe ich benutzt einen Impulsdauer von 30 Millisekunden, das heißt, dass eine solche Öffnung dieses Gates 30 Millisekunden lang war. Und die Geschwindigkeit, mit der sich dieses 30 Millisekunden Gate dann in der Zeit wiederholt, betrug einmal 7 Hertz, also 7 mal je 30 Millisekunden regelmäßig, einmal 8 und einmal 9, 7, 8 und 9. Das ist die Transformation, einfach diese Zerhackung von diesen kleinen Kompositionen, die unter D4 geschnitten worden waren. Na, dann kommt die Amplitudenmodulation, das heißt, dass bei D6 wiederum ein solches Resultat, was aus D5 herauskommt, mehrfach amplitudenmoduliert wurde, immer mehrfach, um verschiedene Modulationsfrequenzen. Das eine ist mit 0,3, das andere ist 0,4, das andere ist 0,5 Hertz, also Frequenzen nicht dieselbe wie am Anfang, zerhackt und nicht zerhackt, sondern Amplituden modelliert und dann überlagert, dass sich darum wieder so eine Bewegung ergibt, so eine Art schaukelnde Bewegung, weil die verschiedenen Wellenberge zu verschiedenen Zeiten eintreten und sich auf diese Weise zu so einer Kulisse miteinander überlagern. Dann können, ja, diese Synchronisation von 0,3, 0,4, 0,5 Hertz steht dann in D7, das ist die Synchronisation. Und davon ist dann abgeleitet wiederum D8, nochmal Transformationen. In diesem Falle sind es Oktavtranspositionen und auch noch Ringmodulationen. Die ganzen Einzelheiten können wir uns hier schenken. Dann habe ich in der Spalte E noch eine Abzweigung gemacht und die Resultate der Amplitudenmodulation nicht direkt synchronisiert, sondern erst noch einmal transformiert. Das ist dann E7. Das ist eine Sinustonmodulation, das ist eine Verhallung, das ist noch eine Ringmodulation, also da sind verschiedene Prozesse eingetreten, immer die gleichen eigentlich, an verschiedener Anordnung. Und erst die Resultate dieser Transformation sind dann schließlich synchronisiert in E8 ganz unten am Ende. Na, und etwas Vergleichbares. Wollen Sie schon gesagt, sollten wir sagen?
Zwischenfrage, das haben Sie vorhin nicht gesagt, dass die Transformation seriell und parallel ablaufen. Seriell, wenn es nach unten geht und parallel, wenn es sich aufspaltet.
Ja, das habe ich gesagt. Ich glaube, ich habe mich hier durch das Buch verleiten lassen. Ich sehe das im Augenblick auch nicht mehr. Ja, also, parallel höchstens insofern, als in diesem Fall zum Beispiel D6 hat einerseits die Synchronisation in D7, andererseits aber auch die Transformation in E7. Mhm. Und das ist so, für diese zwei sind tatsächlich parallel, weil sie vom gleichen Ursprung abgeleitet sind und nicht eins vom anderen. Insofern kommt es doch ganz doch in dem Sinne rechnen. Das kommt noch ein paar Mal in den anderen Feldern auch vor. Na, wenn wir ganz nach links gucken, dann sehen wir etwas Entsprechendes. Die Synchronisationsresultate von D4 sind zunächst amplitudenmoduliert und dann sind sie einmal, wenn wir das geradeaus runterlesen, synchronisiert und dann transponiert, transformiert, muss ich sagen, Entschuldigung, dann parallel zu B6, also links die Synchronisation, parallel wird die erste Transformation in A6, hier wird dann synchronisiert in A7 und nochmal transformiert in A8. Und in der C-Spalte sehen wir die Resultate der Synchronisation in B6, noch einmal amplitudenmoduliert in C7 und dann noch einmal synchronisiert, also die Resultate dieser mehrfachen Modulation in C8. Es sind immer dieselben Eingriffe eigentlich, die vorkommen. das Material, in dem es doch schließlich letzten Endes, wenn wir unten auf der achten Generation ankommen, sind es immer wieder Kopien voneinander. Und nicht nur Kopien, sondern ein Resultat, in dem es bearbeitet wird, verliert es natürlich ein kleines bisschen seine ursprüngliche Identität, wenn ich das so sagen darf. Und das geschieht dann nochmal und dann nochmal, sodass je weiter wir in dieser Generation nach unten kommen, desto unähnlicher werden die Klänge der ursprünglichen Ausgangspunkte. Was übrigens auch der Sinn der Sache ist. Ich hätte natürlich, weil sie bleiben verwandt und zwei Generationen, die direkt übereinander stehen, sind natürlich viel näher miteinander verwandt, als sagen wir mal die achte Generation mit der fünften Generation, weil da viel mehr zwischendurch jeweils passiert ist. Das heißt also, eine Variationstechnik oder Transformationstechnik, die eigentlich vom Ursprung wegführt, auf der einen Seite durch den Eingriff etwas zufügt, andererseits aber auch eine zerstörerische Wirkung hat und dadurch etwas wegnimmt. Ich habe bei acht Generationen Schluss gemacht, weil natürlich am Ende durch die fortschreitende Benutzung von Tonbändern und dieser ganzen analogen Technik die Klangresultate einander ähnlicher werden, sie weißen Rauschen, aber jedenfalls gibt es einen Prozess, der irgendwann eigentlich nichts mehr bringt und außerdem auf dieser achten Ebene schließt sich das Material für das ganze Stück. Auf der anderen Seite, in der F-Spalte, haben wir zunächst, ehe es überhaupt zur Synchronisation kommt, noch einmal eine Transformation. Ich habe dafür eigentlich noch mal ein paar Blätter hier mitgebracht. Ist vielleicht qua Information, gibt es vielleicht nicht sofort noch viel zu dem, was wir im Auge gesehen haben, ist aber vielleicht als Ansicht des Komplexitätsgrades, der schließlich entsteht, doch ganz das lustig zu sehen. Für den Herrn,
ja? Hab ich schon
mal Zeit. Oh, schon. Gut. Es ist nochmal eine ins Einzelgehende Darstellung, die mehr Details zeigt. Was ich damit sagen wollte, eigentlich ist, dass diese Transformation in F4, also wo eigentlich der ganze rechte Hauptast beginnt, der ist hier etwa in der Mitte. Das ist diese lange Zeile, die da in der Mitte steht. Da kann man sehen, dass von jedem der 21 Resultate, die wir in den kleinen Runden, diese Kullerchen noch dort vor uns haben, da sind jeweils nochmal drei Elemente abgeleitet, die dann alle nach rechts weisen, weil sie nur für den zweiten Ast benutzt worden sind. Und die bestehen dann noch einmal in einer nochmalige Transformation. Das ist dieses F4. Das will ich Ihnen noch eben sagen, worin das steht, denn es geht aus der anderen Darstellungsvorweisung nicht hervor. F4. Zunächst wird jedes Resultat mit einem Rausch, mit einem schmalen Rauschband remoduliert. Wiederum mit sehr genauen Angaben, 600/3 Frequenz, Bandbreite 5%. Dann wird jedes Ringmodulationsresultat nochmal dreimal gefiltert. Einmal tief zwischen 100 und 400 Hertz, einmal eine Mittellage zwischen 4 und 1600 und einmal ein hoher Bereich zwischen 1600 und 6400. Und diese Resultate verdreifachen also das Material, das wir vorher hatten in E bzw. D4. Da verdreifacht sich, dann haben wir also nicht 21, sondern 63. Und das, was dann in dem rechten Ast steht, ist dann mit Hilfe dieses umfangreichen Materials gemacht worden. Sie sehen dieselben Begriffe: Synchronisation, Transformation, Amplitudenmodulation, Transformation, Transposition, nicht Transposition, Transformation. Ja, oder Transposition, die war eigentlich das Vorhinein. Aber unter den Transformationen, das ist der allgemeine Begriff, kommen auch Transpositionen vor. Das will ich jetzt im Einzelnen nicht meinen. Wer das aus irgendwelchen Gründen im Einzelnen wissen will, der kann sich die Partitur angucken, die es dazu gibt. Leider nicht veröffentlicht, aber dafür sind Pläne vorhanden. Aber so ins Einzelne brauchen wir vielleicht in diesem Augenblick nicht zu gehen. Die Ziffern jetzt noch, die im Einzelnen dabei stehen. Denn ich habe da, glaube ich, schon mal darauf hingewiesen. Hier habe ich als, wie soll ich sagen, als leitendes Prinzip nicht so sehr mir eine Vorstellung gemacht, wie ein Werk, eine Komposition, ein Stück gegliedert wird. Jemand von Ihnen hat gefragt schon, wie das ist mit Projekt 1, wie macht das das? Nimmt es sich das Werk als Ganzes, die Zeit als Ganzes und teilt sie ein in Unterteile? Und ich sage darauf hinein, das ist ein anderes Konstruktionsprinzip. Hier sehen Sie dafür auch ein Vorbild für ein anderes Konstruktionsprinzip. Denn dieser Plan sagt nichts über Dauern, nichts über Reihenfolgen, sondern schildert lediglich, in welcher Weise die Einzelklänge voneinander abgeleitet sind. Na, etwas derartiges könnte man ja beispielsweise auch mit C-Sound machen, um ein Beispiel zu nennen, oder mit Kima oder mit anderen Softwareprogrammen, Paketen, mit denen sich Klänge produzieren und dann weiter verarbeiten lassen. Sodass also lediglich die Verwandtschaft der Klänge da ist. Ich kann aus dieser Tabelle jederzeit genau ablesen, wer mit wem verwandt ist, warum sie miteinander verwandt sind, wie eng sie miteinander verwandt sind und so weiter. Und sodass eigentlich hiermit meine kompositorische Arbeit in erster Linie beendet war. Ich habe alle Klänge produziert, die zum Stück gehören. Ich habe dafür gesorgt, dass sie miteinander verwandt sind, dass sie zueinander in Beziehung gesetzt werden können. Die Art der Beziehung ist definiert. Was will man eigentlich noch mehr? Und so wie es Leute gibt, die eine Partitur lesen, statt sie anzuhören, so könnte man sich auch hier diesen Plan jedenfalls durchlesen und sich darüber so seine Gedanken machen. Aber da man doch eine akustische Darstellung braucht, erhob sich die Frage, wie kann man dieses Material, das von vornherein nicht für eine ganz bestimmte Vortragsform, für eine bestimmte Reihenfolge konzipiert war, wie kann man es dennoch so anordnen, dass dieser Bauplan der Klangerzeugung noch einigermaßen zum Vorschein kommt, ohne aber deswegen das Geschehen des Ganzen zu diktieren. Denn ich könnte natürlich jetzt die Klänge in der Reihenfolge vorführen, in der sie hergestellt worden sind. Aber das wäre eigentlich eine Verdopplung, indem man das nochmal hört, was gemacht wird. Das ist eine reine Demonstration, hätte nach meinem Begriff etwas weniger, ja, wie soll man das denn, ästhetischen Wert oder na, jedenfalls etwas, was eigentlich dann das Musikstück zum Musikstück macht, gegenüber einer bloßen Darstellung des verwendeten Materials. Und ich habe mir seinerzeit gedacht, ich wollte den Prozess rückwärts verfolgen, nicht vorwärts, sondern rückwärts. Und bei der Gelegenheit auch bestimmte Stellen, die schon aus diesem Plan als Art Kreuzpunkte oder Schnittpunkte erkenntlich sind, auf die häufiger zurückkommen. Sodass man auch beim Hören des Stückes ja, das, wovon anderes abgeleitet ist, entsprechend oft hört, sodass man es immer wieder mit den Ableitungen in Beziehung setzen kann, wenn man das so sagen soll. Ich habe mir selber damals vorgestellt, dass die Aufgabe, nachdem dieser Plan einmal gezeichnet und auch das gesamte Zahlenmaterial versammelt war und dann auch schließlich realisiert worden war, dass meine Aufgabe eigentlich eine didaktische war. Wie kann ich dem Hörer, dem Publikum, das Material am sinnfälligsten vorführen? Es hat mich angeregt zu der Frage, ob man nicht auch manche andere musikalische Kompositionen von einem Gesichtspunkt aus betrachten könnte. Ich bin im Gedanken nicht so weit nachgegangen, dass ich Ihnen das jetzt vortragen könnte. Das ist eigentlich eher eine Anregung. Inwieweit überhaupt bei musikalischen Formeln, das gilt für die gesamte musikalische Vergangenheit, zumindest für unsere westliche Musikkultur, wie meinst du dich auch von dem Gedanken getragen ist, dass dem Hörer etwas sinnfällig gemacht werden soll. Man denke, ich war ein Haydn, der ganz ausdrücklich sich an Kenner und Liebhaber gewendet hat und zwischen diesen beiden Kategorien einen Unterschied gemacht hat. Die Kenner und Liebhaber ist durchaus nicht dasselbe für ihn. Und insofern, und nicht nur da, hat die Musik tatsächlich wohl auch immer etwas Leitfadenhaftes, Das heißt, man wird an der Hand genommen und durch die Welt der Klänge geführt, während man vor Bildern im Museum ja meistens alleine steht, da hilft einem niemand. Aber da kann man sich auch die Zeitrahmen selber bestimmen, indem man das Bild betrachtet, während man bei der Musik schon gezwungen ist, so lange auszuhalten, bis der Komponist fertig ist. Gut, diese Leitfadenidee habe ich dann also in der Weise hier introduziert, dass ich diese verschiedenen Stationen in einer bestimmten Reihenfolge präsentiert habe. Und das sind die kleinen Zahlen, die Sie oben im Kästchen sehen. Sie sehen, es gibt Kästchen ohne Zahlen und das sind immer die Amplitudenmodulationen. Das Resultat einer Amplitudenmodulation fand ich nicht würdig, um alleine als Klangelement im Stück vorzuführen, weil es lediglich dieses mechanische Auf und Ab ist, und zwar dann immer nur mit einer einzigen Frequenz. Das ist also eigentlich das, was als ästhetisches Objekt am wenigsten befriedigend ist. Es kommt auch vor, dass man eine Transformation, wie zum Beispiel in A6, ganz links am Rande, auch keine Ziffer hat. Aus irgendeinem Grunde wurden diese Transformationen dann später überschlagen. Also, wenn wir eben den Zahlen folgen, dann sehen wir, dass es angeht mit der Synchronisation in B6. Da steht eine kleine 1. Die Synchronisation in B6 ist das erste, was tatsächlich im Stück erscheint. Danach folgt A7, das ist die Synchronisation links darunter. Da steht die 2. Die 3 finden wir in der Transformation daneben, also in B7. 4 ist dann die Synchronisation B6. Und da sehen Sie schon, dass sie schon zum zweiten Mal jetzt angesprochen wird. Das ist die Nummer 4, dann die Nummer 5 ist A8, die Transformation ganz unten links. Dann 6 ist die Synchronisation darüber, das ist natürlich dieser Rückwärtsweg. Und dann 7 ist schließlich die Synchronisation in C8, ganz unten. Und dann bei 8 sind wir dann bei der Synchronisation in D4, also eigentlich dem Punkt, von dem wir ausgegangen sind. Und weiter zurück gehe ich ja auch nicht. Die Amplitudenmodulation in E3 kommt nicht vor, die Transposition in E2 nicht und das ursprüngliche Spektrum E1 auch nicht. Ich habe dann von diesem Stück, was den Titel Terminus 1 trägt, noch eine zweite Version über Terminus 2 und da kommt das variable Spektrum von E1 tatsächlich drin vor. Aber das ist dann eine spätere Angelegenheit. Na und wenn Sie das dann sich selber mal anschauen, wie die Ziffern weiterlaufen, dann werden Sie sehen, dass das nicht ganz regellos ist, sondern ein bestimmtes Prinzip dahinter steckt, in welcher Weise ich versuche, diesen ganzen Generationsplan der Verklangproduktion sozusagen rückwärts aufzurollen und dabei immer wieder auf diese Schnittpunkte, diese Kreuzungspunkte zurückzukommen. Bei der Gelegenheit möchte Ihnen auch auffallen, dass die Tatsache, dass in A7, da stehen zwei Ziffern, an zweiter und sechster Stelle kommt das vor, das sind tatsächlich zwei verschiedene Synchronisationen. Das ist nicht etwa eine und dieselbe, die jetzt einfach wiederholt wird. Das sind zwei Varianten. Und dasselbe gilt für die Synchronisation in B6, rechts darüber. Das sind auch zwei verschiedene Synchronisationen bei zweimal Gruppen. Und die Synchronisation in B4, wo wir angefangen hatten. Ich sagte, ich hätte aus den 21 kleinen Stücken der Amplitudenmodulation ein kleines Stück formiert. Ich sagte, ich habe das viermal gemacht. Das ist, weil tatsächlich die Synchronisation B4 viermal vorkommt, aber dann jedes Mal was anderes. Da ist es keine wirkliche Wiederholung, sondern wenn auf denselben Punkt zurückgegriffen wird, dann handelt es sich um eine Variante, die von vornherein als solche geplant ist. Und auf der rechten Seite sehen Sie auch so etwas gleich oben in F5. Die Synchronisation, die kommt gleich dreimal vor, an den Stellen 19, 21 und 25. Und dann später ist das nicht so häufig, nur noch zweimal, beziehungsweise überhaupt nur einmal. Und die höchste Ziffer, die ich hier meine zu entdecken, ist 28, ganz unten rechts. Das ist dann auch die Klanggeschichte, die ganz das Stück dann als Ganzes schließlich abschließt. In dem anderen Plan, den ich Ihnen gezeigt habe, da stehen diese Reihenfolge nicht drin. Das ist ein Plan, den ich mal gemacht habe und den ich Ihnen eigentlich bloß hier vorgelegt habe, um zu zeigen, dass da am Anfang nach der Amplitudenmodulation nochmal diese lange Geschichte kommt. Das heißt, dass jede Modulation nochmal transformiert wird, in die Resultate schließlich dann zusammengefasst werden. Es ist ein Plan, der typisch aus den Umständen und den Erfordernissen des damaligen elektronischen Studios hervorgegangen ist. Aber da ich hier ja vor allem den Plan hatte, die Maschinen möglichst den Maschinen die Ausführung zu überlassen, enthält es ganz besonders viele Anknüpfungspunkte in unserer Blickrichtung auf die Algorithmisierung hin. Die Stelle, wo ich in D4 diese kleine Komposition gemacht habe und etwas Entsprechendes in F5, da kommt das ja noch rein, das ist da, wo sie die gestrichelte Pfeile hinweist. Das ist sozusagen die Parallelstelle. Das sind die einzigen beiden Eingriffe, wo ich mit der Hand eingegriffen und die Dinge so geregelt habe, wie ich sie haben wollte, damit irgendwo am Anfang der weiteren Entwicklung er versteht, was in sich musikalisch geformt ist und nicht bloß das Resultat einer mechanisch funktionierenden Maschine. Alle anderen Operationen sind rein mechanisch, das heißt, Tonband wird ausgelegt, abgespielt, durch irgendwelche Apparate gejagt, die dann damit etwas machen, wieder aufgenommen und das aufgenommene Resultat ist dann das, was ich habe erzielen wollen.
Aber für die Endanordnung scheint es mir so, als hätten sie da doch irgendwie nicht willkürlich, aber nach ihren eigenen Ideen entschieden, haben sie da dann die Sachen angehört und dann in die Reihenfolge gesetzt und sich so ungefähr Gedanken gemacht, was wann kommen könnte.
Nein,
haben sie das ganz
durch die Produktion kannte ich das Material natürlich. Ja. Nicht, dass ich mir bei jedem einzelnen Kästchen genau vorstellen konnte, wie das dann damals geklungen hat. Und ich habe das auch nicht wahrscheinlich immer, vielleicht schon zwischendurch, das weiß ich nicht, ist zu lange her, schon mal angehört. Aber wenn Sie diesen Plan verfolgen, also die Bezifferung, die also die Reihenfolge der einzelnen Elemente im Stück angibt, dann werden Sie sehen, dass das eine strikte Formel ist, die benutzt ist. Ich habe mir eine ausgesucht, die gut funktioniert, aber da keine Rücksicht darauf genommen, welches Klangmaterial kommt, aus dem einfachen Grunde, weil ich hier von einer theoretischen Voraussetzung ausgegangen bin, nämlich, dass aufgrund dieses Ableitungsverfahrens die Klänge eine vorweg bekannte Verwandtschaftsgrad untereinander haben und ich meinte, dass dieser Verwandtschaftsgrad ausreicht, um ihn auch hörbar zu machen in der Folge, in der das im Stück passiert. Es hat insofern experimentellen Charakter, als ich, nachdem ich mir diese Bezifferung vorgenommen hatte, daraufhin das ganze Stück zusammengesetzt habe. Hätte das absolut nicht funktioniert, dann hätte ich mir einen anderen Plan ausgedacht, natürlich. Aber zunächst mal habe ich meinen Blick auf gesetzt und versucht, meinen Willen zu kriegen, das heißt, es nach dieser mechanischen Form anzuordnen. Nachdem derartig viele mechanische Vorgänge hier im Spiel sind, die alle natürlich vorweg bedacht sind. Es gibt keinen einzigen Vorgang, den ich aus der Praxis nicht vorweg kannte. Ich wusste, was eine Ringmodulation ist, wie man Rauschen filtert und all die ganzen Sachen. Das kannte ich natürlich. Insofern ist der Unterschied, sagen wir mal, zu jemandem, der ein Orchesterstück komponiert oder ein Kammermusikstück, ist eigentlich kein Unterschied. Man kennt in jedem Falle das Instrumentarium, mit dem man arbeitet. In diesem Falle nur sind es eben keine Instrumente, sondern Verfahrensweisen. Und Verfahrensweisen haben typische Resultate, die manchmal etwas weiter gefächert sind als ein Instrumentalton. Denn da genügen ja nur kleine Änderungen in der Schaltung oder kleine Änderungen, indem man an irgendeinem Knopf dreht, wodurch sich das ganze Klangresultat verändert. Und insofern würde ich sagen, sind Instrumente, Musikinstrumente punktueller, was ihre Klangeigenschaften im gesamten Körperraum betrifft, gegenüber solchen elektronischen Erzeugnissen, die ein bisschen verschmiert sind über einen größeren Bereich, in dem man dann ungefähr das erwarten kann, was hier dann beschrieben ist. Nein, insofern bin ich so mechanisch möglich vorgegangen. Sie sehen schon, ich wusste damals nicht, dass ich mal versuchen würde, Musik mit Algorithmen darzustellen. Aber irgendwie muss so ein geheimer Wunsch vorhanden gewesen sein. Denn es geht ganz zielstrebig eigentlich auf etwas derartiges hinaus, dass man versucht, Aussagen zu machen vorweg, in gutem Glauben, nicht nur in der Hoffnung, sondern auch in gutem Glauben, wenn ich gar in der These fest überzeuge, dass das, was man vorweg entschieden hat, auch tatsächlich so eintritt.
schließlich leben wir auch so, nicht?
Wer sich ein Haus kauft oder eine Wohnung mietet oder eine Lebensversicherung abschließt oder eine Krankenkasse geht, der handelt eigentlich ganz genauso. Er hat keine Ahnung, ob er überhaupt in der nächsten Zeit wohl noch überleben wird, aber richtet sich darauf ein, es wäre es so, und vertraut auf die Informationen, die er hat, und richtet danach sein Leben ein. Manchmal hat man hinterher Ärger, dass es nicht so klappt, wie man sich das gedacht hat. Das kommt beim Komponieren auch vor. Aber eigentlich finde ich das eine völlig normale Handelweise, um sich hier einen Plan zu machen und diesen Plan auch auszuführen. Und warum soll das für einen Komponisten nicht genauso gut gelten, wie für andere Handwerke oder Professionen? Die Sache ist die, wir sitzen heute nicht in dem Studio mit den schönen Lautsprechern. Insofern würde ich in diesem Augenblick darauf verzichten oder verzichten müssen, um das Stück vorzuführen. Wir holen das am nächsten Freitag nach. Oder wissen Sie eine bessere Lösung?
So, die Zettel, die ich Ihnen verteilt habe, können Sie gerne behalten für den Fall, dass wir vielleicht nochmal auf irgendeinen grünen Kurs drauf zurückkommen, dann kann man nochmal darauf verweisen. Über Projekt 1 gesprochen, was kann ich für Sie tun? Gibt es eine konkrete Frage? Gibt es konkrete Vorschläge oder Vorhaben, etwa was experimentiert werden könnte. Denn ich richte mich jetzt eigentlich in erster Linie an diejenigen, die meinten, damit selber etwas ausprobieren zu wollen. Und es könnte durchaus sein, dass in dem Zusammenhang noch zusätzliche Fragen gibt, mit dem, was wir bisher schon eröffnet haben, beziehungsweise Fragen, die sich sehr konkret richten auf irgendeinen Ansatzpunkt. Und, wenn ich selber dazu etwas sagen sollte, dann würde ich meinen, man sollte die vielfältigen Möglichkeiten, die es gibt und deren Zusammenhang man natürlich im ersten Augenblick vielleicht nicht durchschaut, beiseite setzen und mit dem Einfachen beginnen. Also beispielsweise nur mit einer einzelnen Sektion, kurz, nicht mehr als 50 Zeilen oder dergleichen, sich sagen wir mal, auf regelmäßige oder unregelmäßige Vorgänge, ist ja jetzt egal, einschränken, um allmählich einen Zugang zu finden, um das ganze Gelände, was sich hier auftut, zu explorieren. Ja.
Ich hatte vergessen, ob man das Register, die Registeranzahl zum Beispiel einschränken kann. Sagen kann, ich möchte nur 4 Register zur Verfügung haben.
Natürlich, innerhalb des Bereiches, den es gibt, also dieser vorgesehene Felder, ist jede Anzahl möglich. Und auch die Nummerierung, wie Sie die Register nummerieren wollen, aus irgendwelchen Gründen, ist auch frei. Nur in dem Augenblick, wo es mechanisch umgesetzt wird in eine Signaldatei, etwa für Medien und dergleichen, dann haben die Registerziffern eine bestimmte Bedeutung.
Nein, ich meinte, ob man einfach Register 5 bis 9 weglassen kann. Oder ich weiß nicht, wie viele. 1, 2, 3, 4, 10, 11. Aha, und die kommen da nicht vor, wenn sie berechnet
werden? Nein, Registerziffern, die nicht genannt werden, kommen nicht vor. Auf der anderen Seite, wie ich schon sagte, wenn es sich nicht direkt um eine Signalfile handelt, sind die Registerziffern ja sowieso frei interpretierbar. 1 kann ja alles sein, 9 kann alles sein. Auf der anderen Seite, wenn es hinterher tatsächlich hier im Klang erscheinen soll, dann müsste man tatsächlich Register weglassen, genau wie Herr Rutz das wie eben sagte. Natürlich, die brauchen nicht alle zu schließen, keineswegs. Und es gibt einen ganz speziellen Fall, den haben wir bei der Erörterung der sogenannten Horizontalisierung gesehen, wo die Tonhöhe während der Horizontalisierung, also wenn sie nacheinander gespielt werden, die Töne des Akkordes, durchaus fehlende Registerziffern benutzen können. Man kann das aber ausschließen, sodass sie wiederum sich auf die Register beschränken, die der Benutzer gegeben hat, sodass die zwischenliegenden Register ausgespart werden. Das ist gar kein Problem. Haben Sie irgendeine Vorstellung, was Sie würden versuchen wollen, machen wollen?
Das ist noch nicht so sonderlich, ich habe noch nicht so wirklich viel darüber nachgedacht. Also ich würde schon auch gerne ein kurzes Stück versuchen damit zu machen. Und ich frage mich halt, wie ich das sozusagen schon auch mit so Herangehensweisen verbinden kann, wie ich den sonst verwenden würde.
Ja.
Also diesen Parameter Tonhöhe, mit dem kann ich erstmal überhaupt nicht so wirklich viel anfangen. Ich würde gerne mit Mikrofon, Mittenklang, Ausgangsklangdateien arbeiten. Und diese zu sagen, statt. Das ist ja eher elementbar, also man hat ja immer Ereignisse eigentlich, ist ja ereignisorientiert, was da rauskommt bei der Partitur.
Ja.
Wie man das verbinden kann mit eigentlich eher so einer Art substantiven Ansatz, dass man von einer von sehr vielen geschichteten Klang- oder Geräuschflächen ausgeht und die Partitur so darauf anwendet, dass man daraus Elemente vielleicht auswählt.
Ja, dieser Vorgehensweise sehe ich das nicht so direkt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich dieses Instrument dafür besonders gut eignet. Die andere Frage ist natürlich, wie Sie gerade sagten, dass ein komplexer Klang doch aus sehr vielen Einzelschichten besteht, also zumindest in Einzelschichten zerlegbar ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja gut, dann kann man natürlich jede Einzelschicht für sich vornehmen und dann anstatt den Komplex auseinanderzunehmen, einen Komplex aus Einzelschichten aufbauen.
Oder wenn man jetzt von konkreteren Klängen ausgeht, dann sind die ja schon an sich sehr komplex und sehr reichhaltig, sag ich mal. Deswegen wäre vielleicht, also habe ich mir überlegt, ob man vielleicht so was wie Tonhöhen uminterpretieren könnte in Filter oder in solche Sachen.
Das kann man machen.
Entweder von Hand oder irgendwie automatisiert diese.
Ja, automatisiert ist hier direkt keine Handhabung vorgesehen. Von Hand ist natürlich tatsächlich alles möglich.
Ja, aber man kann ja wahrscheinlich diese Textdatei speichern und könnte die dann weiterverarbeiten.
Ja, natürlich. Ohne weiteres. Nur da muss man sich eben fragen, wie kann man dann am besten die verschiedenen Daten dieser Textdatei zuweisen, nicht zu irgendwelchen Dingen. Da ist oft keine Möglichkeit, auf dieses Projekt, auf dieses Programm weiter Einfluss zu nehmen. Man muss ja schon mit den Mitteln arbeiten, die es hier gibt, aber das ist ohne weiteres denkbar, dass man sich auf andere Klangquellen anwendet. Und dabei kann man natürlich auch, man kann ja etwa die Tonhöhlengeschichte ganz über weglassen. Mhm. Oder man kann insofern nämlich, als wenn es bereits vorgefertigte Klänge gibt, dann, wie Sie genau sagen, dann bedarf man ja keiner Tonhöhendefinition mehr, die diese bereits gegeben fällt also aus. Was aber in jedem Fall dann überbleibt, das ist quasi die rhythmische Struktur, die ja doch in irgendeiner Weise, auf diese Weise vorgegeben werden kann, und die Struktur der Instrumente, also angenommen, Sie haben 7 verschiedene Klänge, Sie belösten 7 Instrumentziffern, dann haben Sie eine Verbindung zwischen dem Klang schon und der rhythmischen Struktur. Und auch eventuell mit den Lautstärkeangaben ließe sich wahrscheinlich irgendetwas anfangen. Das Einzige, ja, und dann natürlich auch, dann kommen wir in die Akkordstruktur. Wir lassen Tonhöhen weg, aber dennoch erscheinen die Tonhöhen in Akkorden. Erstens kann ich diese Akkorde hier beibehalten, indem ich entsprechend so viele Klänge, die dann im Akkord vorkommen, überlagere. Allerdings, da nur vor jedem Akkord eine einzelne Instrumentziffer steht, gibt es hier ein Problem. Um diesem Problem gerecht zu werden, müsste man die Tonhöhen durch entsprechende Klänge als Klänge interpretieren. Nur ist man dann etwas weniger frei, weil schließlich sämtliche 12 Halbtöne verwendet werden. Dann kommt dann um diese 12-Zahl nicht recht herum. Aber diese Dinge, die muss man sich dann einfach irgendwie vorstellen und versuchen, in ein Konzept einzubauen. Und dann könnte ich, aber diese Tonanzahl im Akkord, die kann man ja einschränken in der Spalte Size und der Entry Delay, kann man ja angeben, wie groß Akkorde sein sollen, wenn man von vornherein davon ausgeht, dass man immer nur einen Ton hat. Aber die Überlagerung, die sich zustande bringt, durch kurze Einsatzabstände, aber lange Klänge, beispielsweise, kommen ja auch Überlagerungen zustande, dann kommt man da schon ein ganzes Stück, ohne dass man ganz wesentlich in das Programm als solches einzugreifen braucht. Weil es nicht eigentlich genau in diese Richtung weist, aber doch wohl dafür sich anwenden lässt. Ja, das, ja, bitteschön.
Anstatt eigentlich das Pitch mit dem Harmonie und dem Gesang.
Das habe ich nicht ganz
verstanden. Pitch heißt Tonhöhe, ne?
Mhm.
Und wenn es dann mit der Harmonie und mit dem Gesang, kannst du die Länge
nicht. Die Register sind davon unabhängig. weil von der Voraussetzung ausgegangen ist, dass jede Tone jedem Register darstellbar ist. Wenn das nicht geht, dann muss man das konzeptuell sozusagen von vornherein mit einplanen. Die sind unabhängig voneinander. Die Tonhöhen werden aufgrund eines gewählten Intervallschemas angeordnet. Ein Intervallschema, das man hier in der Spalte oder Zeile A und B eintragen kann, aus welchen Intervallen hauptsächlich die Tonfolgen aufgebaut werden sollen. Aber dann, nachdem das einmal geschehen ist, kriegt jede Tonhöhe auch eine Registerziffer mit. Die Registerziffer können Sie weglassen, weil Sie brauchen ja nicht alles immer, was auf Papier steht. Aber wenn man jedenfalls den Bedarf hat an Registerziffern, dann werden sie geliefert. Aber es gibt keinen Zusammenhang. Weil der Ton C kann in jedem beliebigen Register vorkommen. Und wenn es so ist, dass ich angenommen, ich will ein Instrument, ich rede mal über Instrumentalmusik, also ich dürfte mich darauf festhalten. Ich sage, ja, aber das Instrument, was Sie haben, das hat gar keinen Ton C. Und dann muss man sich das Register instrumentengerecht definieren und nicht einfach von Oktavteilen rausgehen. Aber das ist zu machen.
Ich frage mich halt, wie weit man von dem Programm abstrahieren darf und bei der Interpretation, ohne dass es eigentlich dann das Programm eigentlich ersetzbar wäre, durch wenn man jetzt sozusagen Parameter gegen andere Parameter austauscht, weil man die Parameter nicht haben möchte oder andere wichtiger findet.
Weil die Sache ist die, die Parameter sind nach Möglichkeit miteinander verwandt. Ein Austausch, also in der Art und Weise, wie sie behandelt werden. Harmonik hat tatsächlich spielt eine Sonderrolle, das lässt sich schwer machen. Ich denke jetzt eben an die theoretische Grundlage des Programms, wie sich die regelmäßigen und unregelmäßigen Vorgänge. Das gibt in der Harmonik eine etwas andere Ausdeutung, wenn man so will, als etwa in der Lautstärke oder in der Zeit. In der Zeit kann ich einfach die Zeitwerte in Zeitwert festhalten oder ich kann verschiedene Zeitwerte abwechseln lassen. Mit der Tonhöhe fand ich das etwas schwieriger. Einfach, man will nicht nur Musik mit einem einzigen Ton machen. Deshalb gibt es da verschiedene Ansätze, in denen man entweder 3 Tongruppen wiederholt oder 8 Orgelpunkte hat oder 6 Tongruppen wiederholt. Also solche Geschichten. Macht so, dass eine frühzeitige Wiederholung vorkommt, sodass eigentlich dieser Komplex, der harmonische Komplex, gewissermaßen zum Stillstand kommt und sich nicht mehr weiter bewegt. Dafür können sich andere Parameter dann weiter bewegen. Aber im Übrigen gibt es einen gemeinsamen theoretischen Hintergrund, das habe ich ja doch, dachte ich, einigermaßen darzustellen, versucht für die verschiedenen Parameter, also eine gemeinsame theoretische Grundlage, auf der die Parameter beruhen, sodass erstens Parameter tatsächlich austauschbar sind, zweitens man kann Parameter weglassen. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand für irgendein Vorhaben eine bestimmte Tonfolge oder Akkordfolge braucht und die verwendet aus diesem Programm und dann es weglässt. Man kann alles benutzen, was das Programm bietet und wenn man meint, damit etwas komponieren zu können oder zu sollen, aber man kann ebenso gut natürlich auch Dinge daraus weglassen. Denn wenn es geht ja darum, dass hier, sei es in einem einzigen Parameter, eine bestimmte Strukturvorstellung realisiert werden kann. Und ich erwähnte ja schon, die Komponisten, die ich häufig in diesen Diskussionsfesten etwa von C-Sound antreffe, die sagen, ja, ich habe eigentlich schöne C-Sound-Klänge, aber wie soll ich damit komponieren? Wie kriege ich die in einen Zusammenhang? Gibt es nicht Programme, mit denen die dann sowas einem komponieren, wenn man so will? Und da denke ich dann, dass etwa dieses Programm unter anderem ebenfalls in Frage käme, indem man die Strukturvorstellung, die man hat, versucht mit den Mitteln dieses Programmes auszuführen oder so dicht wie möglich in die Nähe zu kommen und das Zahlenmaterial, was sich dann ergibt, in das Programm einzuführen, das dann letzten Endes die Komposition realisiert. Das kann ja wiederum ein Algorithmus sein. Es kann auch sein, dass man solche Zahlenwerte mit der Hand einsetzt, in einem Programm wie Pro Tools oder etwas Ähnlichem. eigentlich, was mir vorgeschwebt hat, war eine Strukturierung der gesamten musikalischen Oberfläche. Wir unterscheiden in der Oberfläche Tonhöhen, Lautstärken, wir unterscheiden Zeitgrößen und dergleichen mehr. Alles das, was wir unterscheiden, bildet eigentlich die etwas komplexe akustische Oberfläche, die wir wahrnehmen. Und diese verschiedenen Dimensionen oder Parameter sollen strukturiert werden, sonst hat man keine Musik, wenn sie nicht einer gewissen Struktur angeordnet sind. Und das soll dieses Programm eigentlich tun. Aber was man damit macht, das ist eine andere Frage. Wir haben ja tatsächlich im Institut in Holland mal den Computer, also die Auslegung des Computers über verschiedene Konvertoren und so weiter mit den verschiedenen Studioapparaten dann auch verbunden. Und dass während das Programm läuft, dann direkt Klang entsteht. Und bei der Gelegenheit kann man natürlich auch allerlei Parameter miteinander vertauschen und mal sehen, was rauskommt, wenn. Ich sage das nur, um anzudeuten, dass das Programm nicht absolut fest klebt an einer einmaligen oder einer ganz bestimmten Art der Anwendung oder bei der Ästhetik oder sonst etwas, sondern dass es eigentlich nur die Struktur bestimmt und weiter nichts und dafür dem Komponisten die Freiheit lässt, die Strukturelemente, die er für seine Arbeit wünscht, zur Verfügung stellt und auf der anderen Seite auch dem Komponisten die Freiheit lässt, innerhalb dieser Grenzen dann nach seinen eigenen Vorstellungen zu verfahren. Das Gefühl, dass wir über die Einzelheiten des Programms ausführlich genug gesprochen haben, weil wenn es dazu noch hier und da eine Frage geben sollte, gerne, kein Problem. Nur ich sehe von hier aus in diesem Augenblick keinen Anlass, nur noch einmal in all die Einzelheiten einzugehen. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, in welcher Form das Programm dann tatsächlich benutzt werden soll. Daraus mögen sich dann vielleicht noch Fragen einzeln ergeben. Ich würde denken, so wie die Situation im Augenblick jetzt hier vorliegt, dass wir hier mit unserem Programm, unserer Zusammenkünfte normal fortfahren und in dem Augenblick, wo irgendjemand hierzu eine sehr konkrete Frage hat oder einen Vorschlag hat, der diskutiert werden könnte oder ein Resultat hat, was besprochen werden kann, nicht, dass ich das dann höre und dass wir uns dann jeweils darum im Einzelnen kümmern. Denn sowas braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, um einen Plan zu fassen und zu realisieren.
Würden sich mehrere Ausgaben von Projekt 1 überlagern lassen, synchron überlagern lassen?
Warum nicht? Also wenn Sie einen Sinn darin sehen, verschiedene Strukturvorgänge in dieser Weise zu überlagern, warum nicht? Weil das ist eine Sache, die ist außerhalb von Projekt 1 schon. Muss ja schon eigentlich der Komponist mit sich selber ausmachen. Ich erinnere mich, dass da war ein holländischer Komponist seiner Zeit, der mit Projekt 2 arbeitete und da plötzlich für mich dann unerwarteterweise sehr interessante kanonische Bildungen zu Vorschein zauberte. Ich wusste nicht, was das geht. Etwas, was völlig außerhalb meines Gesichtskreises lag und worüber ich mir nie Gedanken gemacht hatte. Und er kam dahinter, das hat sehr schönes Stück gemacht mit sehr überraschender Wirkung. Also solche Dinge sind immer möglich, das muss man mal selber ausprobieren. Weil die Frage, die sich ja hier stellt, ist, nun haben wir einmal unter dem allgemeinen Computerkomposition das etwas eingeschränktere Stichwort algorithmische Komposition. Und das ist natürlich immer das Problem, wie weit man sich mit einem bereits bestehenden Algorithmus auseinandersetzt, der ja schließlich doch dann auch noch irgendwie geformt werden muss, dass er das tut, die Richtung einschlägt, die man von ihm erwartet. Aber er kann natürlich nicht alles. Es ist dann doch dasjenige, was nun einmal algorithmisch festgelegt ist und strukturell möglich ist. Ja.
Und rein praktisch, wann können wir dann mal ausprobieren, mal einmal machen und uns die Ergebnisse anschauen und das überlegen? Halt, was wir irgendwann.
Hat jemand schon einen Laptop, mit dem man das zu Hause machen kann?
Ich habe es ausprobiert auf dem Mac, über einen Windows-Emulator, aber es hat nicht funktioniert. Also
geht nicht.
Es, das Programm läuft an und ich glaube bei, also Create, mit der Ampel hat noch funktioniert, dann wollte ich es als MIDI-File haben. Als Liste hat das auch noch gemacht.
MIDI-File ist ein externes Programm auch noch.
Achso, das könnte sein. Da kann man halt Runtime drüber.
Ja, es kann sein, ich meine, die MIDI-Datei, weil es ist in so viel alles leider jetzt nicht gegangen, da noch ein Handbuch vorliegt, kann ich das auch leider nicht schriftlich mitgeben, aber gewisse Voraussetzungen sind schon erforderlich. Also beispielsweise, es muss Dezimalwerte geben, es muss hier auf Dezimal angegeben sein, es muss irgendeine Art der Akkumulation, ja, am besten direkt an die Gesamtakkumulation, sonst hat das ja auch wenig Sinn, weil es dann zurückspringt auf 0 und so.
Default gemacht und dann.
Aber nein,
ja, der Default, der hat ja von vorne nur die Brüche. Okay. Also muss die anderen Werte ergeben, das gibt Runtime Errors, das ist klar.
Achso, okay. Ich hab nur probiert.
Ja gut, aber dann würde ich noch sagen, sollten Sie irgendwie auf diese Taste, dass Sie die Dezimalwerte ausgeführt werden, nehmen Sie Totalakkumulation, klicken Sie hier Dezimal an, da sind jedenfalls die Voraussetzungen erfüllt, danach Create und danach dann die Play-Option.
Okay.
Und wenn Sie schon so weit gekommen sind, dann würde es mich nicht wundern, dass der Rest auch noch geht.
Ja,
aber solche Sachen können leicht passieren, dass es so weit geht. Passiert mir auch.
Kann man es mal irgendwie haben, so dass man zu Hause auf Programm her? Ja, sicher. Wir haben das hier auch noch auf dem einmal kleines Gespräch, das kann man jederzeit noch nicht sehen. Hast du einen PC oder?
Ja.
Wie sieht man das aus? Ich kann mir das dran. Ich habe bloß ein Problem, muss ich ganz drin. Nochmal in einem Raum, weil es ein Test schreiben muss.
Kannst du einfach zu Freitag
kommen? Genau. Freitag auf meine Kopie.
Ja, weißt du das?
Ja, klar.
Oder komm morgen vorbei. Morgen im Dorf,
genau. Ja, so.
Ja, fast 10 bis 6 Uhr. Und
dann hol ich mich nicht mit. Soll ich dann noch holen?
Ja.
Es ist natürlich, da ist eine Sache, vielleicht sollte ich das doch nicht ganz unerwähnt lassen. Zunächst mal produziert das Programm die eigene Partitur, also die Partiturtabellen, die in ASCII-Form oder ganz egal jetzt, jedenfalls die auf dem Computer steht, auf der Festplatte. Dann wird, wenn man MIDI anwählt, werden die MIDI-fähigen Parameter Werte herausgezogen und in einer ganz bestimmten Anordnung in einem Zwischenfile gespeichert. Und dieses Zwischenfile, oder wenn dieses Zwischenfile vorhanden ist, dann ruft Projekt 1 von innen heraus ein Programm an, das Quiltum MID heißt oder so ähnlich. Und das ist das Programm, was das Standard MIDI-File erzeugt, das ist die Binärdatei. Und das steht dann also auf der Festplatte zur Verfügung mit der Extension MID. Man kann natürlich diese Zwischendatei, die erscheint auch auf dem Schirm übrigens, und die erscheint auch auf der Festplatte, die kann man natürlich schon mal zwischendurch durch eine ASCII-Datei bearbeiten, und dann muss man dieses Q2MID apart anrufen, um davon das Standard-MIDI-File wieder abzuleiten. Das geht auch, aber dann muss man immer einen extra Schritt machen außerhalb von Projekt 1 und die Sache außerhalb von Projekt 1 weiter abarbeiten.
Das geht
auch.
Bitte? Einfach um selbst noch Änderungen vorzunehmen.
Ja, dann kann man diese Zwischendatei, wo einfach alle MIDI-fähigen Werte drinstehen, in ASCII-Form noch bearbeiten. Man kann auch noch Spalten anfügen. Obwohl, da weiß ich nicht recht, was ich da sage. Ich denke, ich da irgendwas anziehen, da ist die Sache etwas einfacher. Da kann man ohne weiteres, je nachdem, was man dann für eine Orchester-Datei hat, natürlich noch allerlei extra Parameter ergänzen. Bei dieser MIDI-Datei glaube ich nicht, dass das geht, denn das Programm, was das Umrechnen des Goethe-Mittags, berücksichtigt das nicht. Das ist darauf nicht gefasst. Das ist wirklich geeicht auf den Projekt 1 Output und von dem sollte also nicht abgewichen werden. Man kann Werte natürlich einfach zahlen, Größen und so weiter verändern, das spielt keine Rolle. Aber die Struktur dieser Datei sollte nicht angetastet werden. Wobei man ja auch berücksichtigen muss, dass im MIDI alles strikt chronologisch erwartet wird. Weil C-Sound sortiert selbst die Zeitwerte, MIDI tut das nicht. Also man darf die Chronologie nicht antasten. Und so weiter, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man da eingreifen will. Aber es ist möglich. Ja, wiedersehen. Okay, sollen wir dabei zunächst verbleiben, dass wir dann höre ich einfach von Ihnen das nächste Mal, wie es damit steht, was wir tun können, was wir tun sollen, was es zu besprechen gibt oder anzuschauen gibt. Und bis es soweit ist, werde ich in meinem übrigen Programm dann fortfahren. Okay, dann bis zum nächsten Mal.